Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Hier ist wunderbares, wunderschönes Wetter. Ich bin top motiviert. Es gibt eine pickepackevolle Folge, kann ich schon mal versprechen. Es geht um das Buch Love People Use Things von The Minimalists. Da will ich ein bisschen draus zitieren. Nicht viel, das kurz besprechen, meine Meinung dazu kundtun. Wir werden auch wieder kurz etwas über Egoismus hören, was in der letzten Folge ein Thema war. Diesmal aus einer etwas anderen Sicht, eine etwas andere Interpretation von Minimalismus. Und ebenfalls nochmal ganz kurz kommt bestimmt was über den Sinn des Lebens, wirklich. Aber bevor wir zu alledem kommen, möchte ich noch ganz kurz erwähnen, was heißt ganz kurz? Ich möchte erwähnen, vielleicht wird es nicht ganz kurz, darum habe ich ja von Anfang an gesagt, es wird eine volle Sendung, vielleicht geht es ein bisschen länger als sonst. Aber kurz zu Beginn, was Neues gibt bei mir, minimalistisch, nämlich habe ich vor 2 Folgen vielleicht oder so, weiß nicht mehr, erzählt, dass ich hier bei den CDs nochmal ausmisten werde. Das ist unterdessen passiert. Ich hatte damals im Januar 66 Dinge entsorgt. Das habe ich ja so hingebogen, noch ein paar kleine Sachen gesucht, dass ich auf die Schnapszahl 66 kam. Dann habe ich tatsächlich noch, es ist jetzt eine Weile her, aber ich wollte das eigentlich aufsparen zum Erzählen. Warum? Sage ich gleich. Ich habe das also ausgemistet, die ganzen CDs, über die ganzen 3 Regale, die ich hier hatte, aussortiert, geschoben. Ich habe dann doch nicht das mittlere Gestell rausgenommen, wie das eigentlich ursprünglich geplant war. Das war wirklich dann doch zu viel, habe ich schnell eingesehen, sondern eines der beiden kleineren. Und es gab trotzdem noch, ich habe die dann durchgezählt, 281 CDs, die ich da rausgenommen habe. 281. Relativ viel. 100 davon sind schon ganz aus dem Haus. Den Rest bin ich noch am Sortieren. Nein, eigentlich, wenn die Folge rauskommt, sind 180 schon raus. Den Rest bin ich immer noch am Sortieren, am Bundles machen, wo stelle ich das rein, wem schenke ich die und so weiter. Das nimmt noch ein bisschen Zeit weg. 281, genau, mit den 66 Dingen waren das dann 347. Da habe ich gedacht, das Gestell selbst kommt ja noch weg, das habe ich in Sperrgut runtergestellt. Und dann fehlten noch 2 Dinge zu den 350. Da habe ich gedacht, ja, so Regale, Gestelle, Ablageflächen, Stauraum, das räume ich wirklich am liebsten aus, weil da sieht man nachher auch was. Und da ich ja erzählt habe, dass der Bierkeller auch seinen Peak schon überschritten hat, da ging in letzter Zeit auch mehr raus, als reinkam, habe ich gedacht, vielleicht könnte man dort unten noch ein bisschen umräumen. Habe ein bisschen umgeräumt, umgeschoben, nochmal ein paar Sachen hochgenommen, die unterdessen auch schon wieder weg sind. Und tatsächlich konnte ich ein kleines Gestell ausräumen und es macht einfach wirklich Spaß, wenn man was sieht. Darum, das ist eine Taktik von mir, ich kann die nur empfehlen, immer permanent rausräumen, ein paar Sachen, dann das Zeug zusammenschieben und wenn es Platz gibt, irgendwo anders zusammenschieben, dass man die Möbel schnell weg hat. Das macht wirklich Spaß. Also, ein CD-Gestell, ein Biergestell, dann war ich auf 349, also noch eine einzelne CD raus, dass ich eine runde Zahl hatte, 350 Dinge entsorgt im Januar. Das Gestell ist weg. Jetzt kam natürlich wieder die nackte Wand zum Vorschein. Da muss ich noch tapezieren. Ich habe Tapete bestellt. Ich habe den Kleister schon gekauft. Und ich wollte das wirklich machen, aber ich habe das wieder nicht geschafft. Habe das vor mich hin prokrastiniert. Und darüber mache ich eine eigene Folge auf jeden Fall irgendwann mal. Das ist etwas, was mich ärgert. Ich will das Zeug nicht immer aufschieben, sondern schneller erledigen. Und da habe ich auch Ideen dazu. Gibt es eine eigene Folge. Anyway, das ist noch nicht neu tapeziert, darum möchte ich die Fotos noch nicht reinstellen. Erst wenn alles fertig ist, dann gibt es Vorher-Nachher-Fotos. Und auch dazu mache ich mal eine eigene Folge mit nur ausschließlich Vorher-Nachher-Fotos. So ein bisschen zur Motivation. Gut, was noch? Vorgestern haben wir wieder mal was Neues gekauft. Gibt selten, aber die Idee war vor allem seitens meiner Frau schon länger da. Sie hat in letzter Zeit wieder viel Brot selbst gebacken und so und auch Kuchen und sie backt sehr viel, sehr gerne. Hat das ein bisschen wiederentdeckt. Das Zeug wird wahnsinnig lecker, aber es ist immer eine Arbeit. Jetzt wollte sie noch so eine Teigknetmaschine kaufen. Und da gingen wir das ein bisschen weiter durch, haben wir gesagt, okay, irgendwann hatten wir so einen Mixer, also so einen Blender, der ging kaputt, wo wir so Smoothies und so machen, haben wir nie einen neuen gekauft. Warum nicht so eine All-in-One, so eine multifunktionelle Maschine, wo alles geht, wo man also nicht nur Teig kneten, sondern auch mixen in der Schüssel kann, oben ein Dings draufstecken, so ein Blender, vielleicht sogar noch eine Kaffeemühle, so eine elektronische, die man auch oben drauf, das gibt es, so Multifunktion. Und ja, haben uns das überlegt, ein paar Mal drüber geschlafen, nochmal überlegt und gedacht, okay, wir können wirklich ein paar andere Geräte dafür entsorgen, wenn wir so eine Universalmaschine kaufen. Und das haben wir jetzt getan. Wirklich eine gute, coole, die doch relativ kompakt ist. War zwar ein bisschen teuer, aber es lohnt sich bestimmt. Das sieht sehr professionell aus. Man kann diverse Sachen damit machen. Hacken, scheibeln, schneiden, alles Mögliche, raffeln. Smoothies oben drin im Mixer, Kaffee mahlen, andere harte Sachen, Nüsse und so mal. Ganz viel in einem. Wir können wirklich tatsächlich sechs Dinge aus der Küche, vier Maschinen plus noch irgend so ein, weiß gar nicht mehr, ein Teigschaber. Ah, der war dabei, der gilt also gar nicht. Aber wir haben doch also mindestens vier Maschinen, ich weiß nicht mehr, sechs Teile komplett, ich glaube vier Maschinen. Also den Mixer hier, diesen Teigmischer, den Stabmixer, zwei Raffeln, eine grobe und eine feine Raffel. Die Kaffeemahlmaschine sind eigentlich sogar fünf. Also da haben wir, glaube ich, sogar die Raffeln. Ja, und nochmal irgendwas was. Also viele Sachen aus der Küche, wo jetzt wieder viel ordentlicher ist, das Ganze, wo es übersichtlicher ist. Macht Spaß. Wollte ich sagen, also nochmal, Minimalisten kaufen nicht nichts. Oder nur, wenn man es wirklich braucht. Manchmal, wenn man ein Gerät reinholt und dafür vier rausholt, rausbringt, ist doch das auch super. So, jetzt aber zum Buch. Ich bin ja wieder am Bücherlesen. Wie wahnsinnig, kann mich fast nicht mehr erinnern, wann ich letztes Mal so viel gelesen habe. Ah, es macht so Spaß. Von Love People Use Things von den Minimalists habe ich bereits erzählt. Ebenso von Rolf Dobelis, die Kunst des digitalen Lebens. Auch darüber gibt es eine große einzelne Folge, habe ich auch schon durch. Gehörte zum interessantesten, was ich überhaupt gelesen habe, jemals. Und jetzt bin ich noch dieses alte Teil, also alte, glaube 2000, also doch 20 Jahre alt ist das schon, von Werner Tiki-Küstenmacher, dieses Simplify Your Life, was eigentlich so der Grundstein ist, die Basis, worauf die ganze Minimalismusbewegung sich nachher aufgebaut hat. Man merkt auch sehr, sehr gut, The Minimalists, dass sie ihr Werk auf dem aufbauen. Es ist eine Variation eigentlich von dem. Und The Minimalists, Love People, Use Things, das kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Es geht eine Weile. Am Anfang, man merkt, ich habe es schon mal angetönt, erzählt Joshua nochmal seine halbe Lebensgeschichte, was man schon kennt aus den beiden Filmen. Es wird ein bisschen zusammengefasst, was man schon kennt aus dem kleinen Büchlein. Aber alles in allem wirklich doch sehr, sehr viel interessante Themen drin. Sie, der Minimalist, ich glaube, ich habe das schon mal erklärt, bezeichnen alles, das Gesamtbild, als Minimalismus. Also nicht nur Dinge weg, sondern halt wirklich auch genau, wie es eigentlich Küstenmacher in Simplify Your Life beschreibt. Dort kommt, glaube ich, im ganzen Buch, ich bin noch nicht ganz durch, aber im ganzen Buch kommt, glaube ich, das Wort Minimalismus nur ein einziges Mal vor. Also bis jetzt war das so und ich bin schon auf über 250 Seiten. Das Ganze, die ganze Idee, Simplify Your Life, also sein Leben vereinfachen, da gibt es diese Pyramide und da ist die erste Stufe auch die Dinge, die zu vielen Dinge, also Ordnung mit materiellen Sachen entrümpeln, minimalisieren. Dann kommen die Finanzen, wie man die vereinfachen und verübersichtlicheren kann. Das habe ich jetzt selbst erfunden, dieses Wort. Dann kommt die Arbeit. Das ist halt so sehr bürobezogen, da konnte ich gar nichts für mich mitnehmen, aber egal. Dann kommt die Gesundheit. Dann kommt das Umfeld, die Beziehungen zu Menschen und so weiter. Und dann kommt noch die Partnerschaft ganz zu oberst. Das habe ich jetzt gerade erst angefangen und ganz zu oberst ist man dann fertig, wahrscheinlich zu oberst auf der Pyramide. Bei Gesundheit natürlich Bewegung, Ernährung, eben auch Finanzen, die ganzen Beziehungen und so weiter, alles, das ist einfach das Simplified-Prinzip. Und die Minimalists, die nennen halt alles zusammen Minimalismus. Für die ist alles Minimalismus, auch die Ernährungsweise, auch die überhaupt alles, was mit Gesundheit zu tun hat und so weiter. Aber es fängt an, ich habe mir ein paar Sachen rausgestrichen, die ich schnell vorlesen möchte. Es gab einmal eine Zeit, als der amerikanische Traum bescheiden war. Wenn man in seinem anspruchslosen Job hart arbeitete, konnte man es sich leisten, ein bescheidenes Haus auf einem bescheidenen Grundstück zu bauen und ein bescheidenes Leben zu führen. Man hatte genug. Heute dagegen wollen wir alles haben und zwar sofort. Ein größeres Haus und ein größeres Auto und ein größeres Leben. Einkaufsorgien für fürstliche Mahlzeiten und Instagram-würdige Momente. Da wir süchtig nach dem Dopaminrausch bei jedem neuen Kauf sind, reicht es nie, einfach genug zu haben. Das stimmt schon ein bisschen. Wir sind natürlich auch verwöhnt in unserer Gesellschaft, oder? Uns geht es, ich sage das immer wieder, auch wenn Leute mich zu irgendwas volljammern, ich traue mich gar nicht mehr zu fragen, wie geht's, dann wird irgendwas gejammert und die Leute wissen gar nicht, wie gut es uns eigentlich geht, ja? Und ich sage immer wieder, uns geht es einfach zu gut. Und man kann vielen Leuten gar nicht erklären, wie schön das ist, einfacher zu leben. Ja, das ist einfach, ich kann es momentan auch nicht erklären. Nicht so viel kaufen, wirklich sich an dem erfreuen, was man hat. Und vor allem nichts aus Langeweile oder sich aufschwatzen lassen oder in Fallen tappen, in Konsumfallen, gibt es auch eine eigene Folge. Ich habe ganz, ganz viele Ideen zu eigenen Folgen. Aber vor allem wirklich nicht in diese Konsumfalle tappen, nicht alles kaufen, was wir uns leisten können, nur weil wir es in der Werbung gesehen haben oder weil wir dran vorbeigegangen sind. Oh, das wäre ja cool. Weiter geht's. 6 Fragen vor einem Kauf. Jedes Mal, wenn Sie sich von einem Teil Ihres Geldes trennen, verschenken Sie ein kleines Stück Ihrer Freiheit. Wenn Sie $20 pro Stunde verdienen, dann kostet Sie eine Tasse Kaffee für $4 12 Minuten. Das iPad für $800 kostet Sie eine Woche und das neue Auto für $40.000 kostet Sie ein ganzes Jahr Ihrer Freizeit. Was meinen Sie, hätten Sie am Ende Ihres Lebens lieber? Ein Auto oder ein weiteres Jahr zur Verfügung? Interessant, es werden oft die ganzen Nebenkosten, die versunkenen Kosten werden nicht mitgerechnet. Und was nie mitgerechnet wird, eigentlich ist wirklich die Zeit. Wie wertvoll die Zeit ist, das wissen wir gar nicht. Mir ist das sehr wertvoll. Ich habe vor 15 Jahren aufgehört, 100% zu arbeiten, arbeite seit da nur noch 80% und seit diesem Jahr. Als ich halt wirklich gemerkt habe, wie viel Geld man sparen kann, indem man wirklich halt nur noch kauft, was man braucht. Ich habe jetzt ein Jahr lang gestaunt, woher kommt das Geld, warum habe ich noch so viel Geld? Und dann habe ich gemerkt, ich muss einfach weniger arbeiten. Wenn ich weniger brauche, dann brauche ich auch weniger zu arbeiten, habe ich mehr Freizeit. Jetzt noch was sehr interessant, was ich ganz am Anfang angesprochen habe. Er schreibt da was über Egoismus und das fand ich so interessant, weil ich es in der letzten Folge darüber hatte. Meine eigene Ansicht, er sieht das Ganze ein bisschen anders. Er sieht eigentlich die egoistischen Handlungen, egoistisch in Anführungszeichen, auch als was Positives, aber er nennt es ein bisschen anders und erklärt dann, warum Egoismus für ihn doch negativ ist und was der Unterschied ist. Sehr interessant. Egoismus, Selbstfürsorge, Hingabe und soziales Engagement. Das griechische Wort Kenosis fasziniert mich. Es bedeutet leer werden, entäußern. Historisch betrachtet bezieht sich die Kenosis auf die Ethik, sich für andere aufzuopfern. Demnach empfinden wir einen tiefen Sinn darin, anderen zu dienen. In der heutigen Sprache würde sich die Kenosis als Hingabe bezeichnen. Wir fühlen uns am lebendigsten, wenn wir uns im Dienste anderer Menschen engagieren. Tatsächlich gehört es häufig zum Minimalismus dazu, unser Zuhause leer zu räumen, die überflüssigen Dinge zu entfernen, um Raum für andere zu schaffen. Es hat seinen Grund, dass die Sicherheitsbroschüren im Flugzeug uns auffordern, zunächst die eigene Sauerstoffmaske aufzusetzen. Wenn es uns leichter fällt zu atmen, können wir anderen Menschen besser helfen. Deshalb ist es so wichtig, auf uns selbst zu achten. Es ist nicht egoistisch, im eigenen Interesse zu handeln. Die Selbstfürsorge ist der effektivste Weg, auch für andere da zu sein. Zum Egoismus kommt es, wenn wir auf Kosten anderer unseren eigenen Vorteil suchen. Durch Unehrlichkeit, missachtendes oder manipulatives Verhalten. Zu einer guten Selbstfürsorge gehört es dagegen auch, uns so für andere zu interessieren, dass wir bereit sind, uns persönlich weiterzuentwickeln und die Verantwortung für das eigene Wohlergehen zu übernehmen. Verantwortung für das eigene Wohlergehen zu übernehmen. Damit wir auch genügend Ressourcen für andere zur Verfügung haben. Letztlich ist es daher egoistisch, wenn wir nicht gut auf uns selbst achten, weil wir nicht genug für andere da sein können, wenn wir nicht zuerst für unser eigenes Wohlergehen sorgen. Das ist eine interessante These. Er sagt, es wäre egoistisch, wenn wir nicht zuerst auf uns schauen, weil nur wenn wir zuerst auf uns schauen, dann können wir auch auf andere schauen. So wie ich es eigentlich auch sage. Noch ein ganz interessantes Kapitel. Die digitale Entrümpelung. Da nimmt er sogar Bezug auf Cal Newport, zu dem ich eine kleine Folge mal gemacht habe über... Stimmt das jetzt? Nein, das stimmt, glaube ich, nicht. Ich mag jetzt nicht nachschauen. Ich glaube, ich habe im digitalen Minimalismus, der zweiten Teil, habe ich das erwähnt, mit Cal Newport. Das ist ein Hörbuch, das ich auch durchgehört habe. Sehr, sehr interessant. Da habe ich wieder viel gelernt und ich kann es nur noch mal betonen. Viele andere Blogs und auch hier Dings, Laberblogs und Insta-Accounts und was auch immer sagen und werden nicht müde zu betonen, wie viel Zeit man spart, wenn man sich ja minimalistisch verhält, und es wird immer Minimalismus auf das, klar, es wird zum Teil als Randnotiz wird das vermerkt, aber Minimalismus hier in den Social Media, der Hauptteil ist immer das Entrümpeln, das Ausmisten, und je weniger Sachen man hätte, desto mehr Zeit hätte man. Stimmt. Aber ganz ehrlich, das ist wirklich nur ein kleiner Teil. Ich mache das vor allem, mir gibt es ein bisschen Freiheit, es sieht alles schöner aus, ist offener, übersichtlicher und klar, spart man auch Zeit, aber ganz einen kleinen Teil. Wo ich wirklich Zeit spare, sind zwei Dinge. Zum einen mache ich nochmal eine eigene Folge, das ist das Auto. Auto weg und man spart sehr, sehr viel Geld. Und zwar so viel Geld, dass man alleine, wenn man das Auto weglässt, weniger arbeiten muss. Ein Auto pro Jahr kostet einem ungefähr 2 Monatsgehälter. Ist einfach so. Mit allen Kosten mitgerechnet, ich werde das dann erklären, 2 Monatsgehälter, da kannst du also 20% weniger arbeiten, locker. Alleine das Auto. Auto weg, gleich viel mehr Geld, gleich viel mehr Zeit, weil man weniger arbeiten muss. Man muss das wirklich konsequent durchziehen. Das hat mir die meiste Zeit gegeben. Und was mir auch ganz, ganz viel mehr Freizeit gegeben hat, ist der digitale Minimalismus. Wirklich nicht mehr so viel an diesen Geräten hängen. Das sind Zeitfresser ohne Ende, was ich dadurch Zeit spare. Das ist unglaublich. Ja. Also mache ich auch nochmal nicht digitalen Minimalismus, sondern was hier Rolf Dobelli in seinem Buch schreibt, die Kunst des digitalen Lebens. Ich möchte noch nicht spoilern, aber das nimmt sehr viel Zeit. Digitale Entrümpelung, er lehnt sich jetzt da wirklich sehr und zitiert wahrscheinlich sogar Cal Newport, den ich auch schon, fand ich interessant, das habe ich ja zuerst gehört und dann erst dieses Buch gelesen. Ich lese schnell vor über die digitale Entrümpelung. Ablenkungen zu beseitigen ist leichter gesagt als getan. In seinem Buch Digitaler Minimalismus beschreibt Cal Newport, ein Informatikprofessor an der Georgetown University, ein digitales Entrümpelungsexperiment, das er mit 1600 Teilnehmern durchführte. Meiner Erfahrung nach, so schreibt Newport, funktioniert es nicht gut, seine Gewohnheiten nach und nach zu verändern. Die gezielte Anziehungskraft der Aufmerksamkeitswirtschaft in Kombination mit den Reizen der Bequemlichkeit schwächt ihre Standhaftigkeit, bis sie wieder dorthin zurückgefallen sind, wo sie angefangen haben. Er rät stattdessen zu einer raschen Wandlung, ausgeführt über einen kurzen Zeitraum und mit genügend Überzeugung, dass die Resultate haften bleiben. Hier kommt die digitale Entrümpelung ins Spiel. Newport forderte die Teilnehmenden der Studie dazu auf, einen Zeitraum von 30 Tagen zu wählen, in denen sie eine Pause von den optionalen Technologien in ihrem Leben machen sollten. Jede Person konnte ihre eigenen Regeln festlegen. Zu den optionalen Technologien gehörten Apps, Websites und verwandte digitale Tools, die über einen Computerbildschirm oder einen Monitor oder ein Mobiltelefon angeboten werden und uns entweder unterhalten, informieren oder mit anderen vernetzen sollen. Newport zufolge sind Social Media, Reddit, Videospiele, YouTube und selbst SMS Beispiele der neuen Technologien, die wir in Betracht ziehen müssen, wenn wir unsere digitale Entrümpelungen vorbereiten. Unsere Mikrowellen, Radios und elektrische Zahnbürsten gehören nicht dazu. Kurz, was lenkt Sie ab? Befreien Sie sich einen Monat lang davon. Da Newport wusste, dass der Technologienzug unangenehm sein kann, drängte er die Teilnehmer dazu, während der einmonatigen Pause analoge Aktivitäten und Verhaltensweisen zu erforschen und wiederzuentdecken, die sie befriedigend und sinnvoll fanden. Damit der Prozess erfolgreich verläuft, so Newport, sollten sie in diesem Zeitraum versuchen, wiederzuentdecken, was ihnen wichtig ist und was ihnen außerhalb der ständig verfügbaren glitzernden digitalen Welt Spaß macht. Newport zufolge würden die Teilnehmer dann erfolgreich sein, wenn sie sich hochwertige Alternativen zu den seichten Zerstreuungen suchten. Zu diesen Alternativen können zum Beispiel folgende Dinge gehören: Bücher lesen, mit Freunden Kaffee trinken, schreiben, malen, an Veranstaltungen teilnehmen, Familienausflüge planen, Musik hören, zu Konzerten gehen, Sport treiben und andere Hobbys wieder ausgraben, die auf der Strecke geblieben sind, seitdem das eigene Leben von endlosem Klingeln, von Nachrichtenalarmen, Updates und anderen Unterbrechungen überschwemmt wird. Das geht noch weiter und weiter. Er geht wirklich auch darauf ein, ich kann das nicht zu sehr ausführen, das geht noch seitenweise weiter, geht er darauf ein, auf dieses Buch Digitaler Minimalismus von Cal Newport, bringt natürlich seine eigenen Eindrücke und Ideen ein, sehr interessant, gehe ich nicht näher darauf ein. Ein bisschen weiter später dann, unter dem Bezug Beziehung und Kreativität, wird es nochmal schnell digital oder noch besser gesagt viral. Was werden Sie nun also mit Ihrem neuen Werk tun? Idealerweise präsentieren Sie es dem Menschen, muss vielleicht erklären, eben er sagt, ja, widme dich mehr deinen kreativen Sachen, versuch mal etwas selbst zu erschaffen, und so, und das ist schon noch interessant, jetzt hast du was erschaffen. Ist halt auch so eine Aufgabe oder so, ja, so ein Experiment oder ein Vorschlag, mach doch mal was Kreatives. Dann, was werden Sie nun also mit Ihrem neuen Werk tun? Idealerweise präsentieren Sie es Menschen, die sich dafür interessieren, richtig? Aber wie finden Sie solche Leute? Wie stellen Sie eine Verbindung zu einem Publikum her? Wie informieren Sie die Welt über Ihr Werk? Um diese Fragen zu beantworten, sollten wir zunächst über eine der größten Fehlannahmen in unserer Gesellschaft sprechen, die Folgendes besagt: Wenn die Welt dein Werk wahrnehmen soll, musst du es viral verbreiten. In der heutigen online getriebenen Welt ist die Viralität so verlockend, dass fast jeder kreative Mensch darauf aus ist, auf den Erfolg, der sich über Nacht einstellt, auf das Geheimrezept, die magische Pille. Der Weg des geringsten Widerstands ist in unserer heutigen Kultur immanent. Immanent, genau. Aber ich möchte Sie auffordern, nach etwas anderem zu streben. Der Wunsch, viral zu gehen, widerspricht eigentlich unserem intuitiven Gefühl. In unserem restlichen Leben vermeiden wir Viren. Wir waschen uns die Hände, husten in die Ellenbogenbeuge und gehen kranken Menschen aus dem Weg. Aber wenn es darum geht, ein Publikum zu erreichen, streben wir nach dem viralen Moment, ohne zu erkennen, dass diese Form von Aufmerksamkeit ebenfalls eine Krankheit ist. Viraler Content ist nichts anderes als ein gut gemachter Soundclip, dem es an jeglicher Substanz fehlt. Soundclips sprechen uns zwar unmittelbar an, bleiben uns aber nicht länger im Gedächtnis. Denken Sie mal darüber nach. Was verbreitet sich tatsächlich viral? Fotos von Hintern auf Instagram, Worldstar-Kampfvideos, Autounfälle auf YouTube, aufwiegelnde Tweets, nichtssagende Kontroversen, haltlose Argumente, reißerische Schlagzeilen. Die meisten viralen Momente verschwinden so schnell wieder in der Versenkung, wie sie aufgetaucht sind, und ihr kurzer Fußabdruck trägt nichts Positives zum großen Ganzen bei. Und selbst wenn ein sehr gutes Buch oder ein Musikalbum oder ein großartiger TED-Talk sich in seltenen Fällen viral verbreitet, war das ursprünglich nicht das Ziel. Die Verbreitung ist lediglich eine Folge der außergewöhnlichen Qualität. Also, wenn du etwas von außergewöhnlicher Qualität schaffst, dann wird sich das so oder so verbreiten. Du musst das nicht suchen. Und jetzt zum Abschluss, weil es wirklich schon viel zu lang ist. Zum Glück habe ich gesagt, dass es rappelvoll wird. Das Buch heißt Love People, Use Things, weil das Gegenteil nie funktioniert. Nicht funktioniert, aber es funktioniert wirklich nie. Er fängt ja ein bisschen schwülstig an. Und findet dann den Bogen wieder und schließt das Ganze. Und zum Schluss, ich finde das wirklich ein ganz schönes Abschluss. Da geht es natürlich dann wieder um die Liebe. Ich bin nicht, wie bei den meisten Büchern und Hörbüchern, hundertprozentig mit allem einverstanden, was sie da sagen. Ich sage immer, Ryan Nicodemus macht auch ein bisschen mit, aber es ist schon hauptsächlich ein Joshua Fields Milburn-Buch. Aber nach jedem Kapitel kommt Ryan Nicodemus mit so kleinen Aufgaben und so und Sachen, wo man wirklich nochmal drüber nachdenken kann. So to go quasi. Schließt fast. Es geht nachher noch ein bisschen weiter. Nachher kommt eben Ryan nochmal und es gibt noch ein Dankeswort und so, was eigentlich auch noch ein bisschen dazugehört. Aber ich finde, für mich ist das Schlusswort. Und das geht wie folgt. Die Liebe kann zwar schwierig, fordernd und rätselhaft sein, aber unsere größte Herausforderung ist nicht die Liebe selbst, sondern die Tatsache, dass wir Erregung, Lust und Anziehung mit Liebe verwechseln. Nirgendwo ist das offensichtlicher als in unseren Beziehungen zu materiellem Besitz. Wir sagen, wir lieben unsere Fernseher, unsere Autos, unsere Kosmetika, aber wir sind verwirrt, geblendet von der Propaganda, die uns vorgaukelt, die Dinge in unserem Zuhause wären genauso wichtig wie die Menschen in unserem Leben. Es ist leicht, die Absurdität dieser künstlichen Liebe zu erkennen, wenn wir das Ganze auf weniger attraktive Dinge ausweiten. Niemand, den ich kenne, liebt seinen Toilettenpapierhalter, seinen Briefkasten, seinen Schlüsselring. Doch wir benutzen diese Dinge genauso oft, wenn nicht sogar häufiger, als so manches, das wir unserer Meinung nach lieben. Wenn wir erkennen, dass wir Dinge nutzen können, ohne sie zu lieben, dass wir so mit unserem iPhone umgehen können, wie mit unserem Lippenpflegestift, indem wir es als etwas Nützliches betrachten, das unsere Liebe allerdings nicht verdient hat, dann sind wir besser in der Lage, die wahre Liebe zu verstehen, eine Liebe, die für Menschen reserviert ist und nicht für Dinge, die uns im Weg stehen. Es ist möglich, Menschen zu lieben und Dinge zu nutzen, weil das Gegenteil nicht funktioniert. Fertig. Wenn es interessiert, wenn ihr wenn ihr diesen Podcast hört, ich gehe davon aus, dass ihr euch mit dem Thema beschäftigt, dann kennt ihr die Minimalists vielleicht schon, dann kennt ihr vielleicht die beiden Filme, kennt vielleicht das eine oder andere Buch, das sie schon gemacht haben, dann ist es zugegebenermaßen nicht viel Neues, aber trotzdem immer wieder eine Bestätigung, ich werde das Buch behalten, das ist eins, das man immer wieder aufschlagen kann, sich bestätigen lassen kann, es hat interessante Sachen drin, neue Sachen, und die meisten Sachen bestätigen einfach auch immer wieder, es ist eine Motivation, so weiterzumachen, wie man unterwegs ist. Ich empfehle es sehr, The Minimalists, Love People, Use Things. Das nächste Mal geht es wieder um was anderes. Ich habe noch ganz viel wichtige, interessante Themen im Kopf, wie gesagt, also der Podcast geht ganz sicher noch ein bisschen weiter. Und wenn ihr Ideen habt, ihr wisst es, Mail at ralf@gmx.ch oder hier unten rein in die Fragebox, oder was auch mal cool wäre, Sprachnachricht. Da habe ich, glaube ich, erst 3 gekriegt. Das würde mich sehr freuen. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal auch wieder dabei, auch wenn ich dieses Mal wieder im Intro ein bisschen gelogen habe. Ich habe versprochen, irgendwas über den Sinn des Lebens. Es kam nicht. Ich habe mir hier Post-its reingetan. Ich war überzeugt, das hätte ich mir hier rausgesucht bei den Minimalists. Vielleicht ist es aber auch in einem anderen Buch. Das kommt jetzt davon, wenn man zu viel liest. Vielleicht war es in Rolf Dobellis Buch oder in Küssenmachers Buch. Ich bringe es nicht mehr zusammen. Irgendwann kommt das wieder. Da suche ich mir das wieder raus. Und zu allerletzt noch den Song. Ein neuer Song auf die Playlist. Wieder mal ein richtiger Minimalisten-Song, was die Dinge betrifft. Sehr, sehr schön von Peter Doran. Ich kannte den vorher nicht. Every Little Thing. Ich fand den im Podcast von The Minimalists. Darum passt er so gut hier rein. In diese Folge, jetzt haue ich den rauf auf die Playlist, was das Soundtrack zu diesem Podcast ist. Peter Doran, Every Little Thing, hört es euch an, hört euch die ganze Playlist wieder mal an. Ich finde, die motiviert auch wirklich, die ist super. Und ich mache jetzt selbst nochmal eine Runde durchs ganze Haus und finde sicher noch ein paar Dinge, die nicht CDs sind, die ich aussortieren kann. Ja. Dann wünsche ich ganz einen schönen Abend, Tag gehabt zu haben, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und tschüss.